Richard Wurmbrand erzählt einmal von einem Christen, der wegen des Evangeliums ins Gefängnis kam. Und er nahm die Gelegenheit wahr, seinen Mitgefangenen, die gerade nicht die vorbildlichsten Typen gewesen waren in der Gesellschaft, er nahm die Gelegenheit wahr, ihnen von Jesus zu erzählen. Nach einiger Zeit stellte jemand von den Gefangenen ihm eine Frage. Was ist das denn für ein Jesus? Wie war denn Jesus eigentlich? Wie soll man den sich vorstellen? Dann sagte dieser Christ, er wusste, dass sie keinen Bezugspunkt hatten. Und dann sagte er zu ihnen, er war etwa so wie ich bin. Der Herr hat ihm die Freiheit gegeben, das zu sagen. Und dann war er zufrieden. Damit konnte er etwas anfangen. Der Christ hatte sich bewährt. Und wenn Jesus so war wie dieser Mann, dann wäre er wohl ein sehr guter Mann gewesen. Und er konnte weiter zuhören, wenn dieser weiter von Jesus erzählte. Das nennen wir ein Leitbild. Wenn jemand beispielhaft vor uns hergeht und uns etwas zeigt von Jesus. Ich habe auch solche Leitbilder gehabt in meinem Leben. Meine Eltern waren meine Leitbilder. Wenn ich die verschiedenen Szenen meiner Heimat mir zu Gemüte führe, in Erinnerung rufe, dann kann ich meinen Vater zum Beispiel beim Gebet am Tisch sehen. Ich kann meine Mutter sehen. Ich kann uns auf den Knien sehen am Abend. Ich hatte in meinem Großvater ein Leitbild. Er hat mich auf seinen Schoß genommen oder bei mir sich stehen lassen. Und dann hat er gesungen von Jesus. Lieder, die dein Kinderherz geradezu gezogen haben. Ich hatte ein Leitbild in dem Vater von Johann und Jakob Tös. Er war mein Lehrer. Und wenn er predigte, dann war er geradezu ein Rufer für Gott. Es gibt solche Leitbilder in unserem Leben. Die meisten von uns dürften sie haben. Menschen, die uns vorangegangen sind, nicht nur den Weg gezeigt haben, hier ist er, sondern selbst vor uns gestanden haben, vor uns hergegangen sind. Der Apostel Paulus kennt auch solche Leitbilder und er selbst scheut sich nicht, sich selbst hinzustellen. Denn er kann sagen, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und er kann sagen, wenn ihr wissen wollt, wie Jesus aussieht, was es heißt, Jesus nachzufolgen, dann dürft ihr auch einmal auf mich schauen. Folgt mir nach und auch solchen, die so leben, wie ich lebe. So kann er in Philippa Kapitel 3 schreiben. Aber bereits in Kapitel 2 hat er auf sich selbst hingewiesen, wie er bereit ist, sein Leben, wie auch Jesus, als Trankopfer ausgießen zu lassen auf den Altar. Er kann auch seinen Mitarbeiter Timotheus hinstellen und sagen, ich habe keinen Mitarbeiter wie dieser, ihr könnt ihn als Beispiel nehmen. Er ist bereit gewesen, mir zu dienen wie ein Kind beim Vater. Ja, er ist bereit gewesen, Sklavendienst zu tun. Er hat ihn hingestellt als Beispiel für die philippischen Christen. Er kann auch einen aus ihrer eigenen Mitte vor sie hinstellen, den Epaphroditus, der selbst aufopfernd, der bereit war, sein Leben zu geben, der auf diese Weise nicht nur Paulus, sondern auch dem Herrn Jesus diente. Aber als höchstes Leitbild stellt er ihnen Jesus Christus vor die Augen. Nachdem er sie aufgerufen hat, eines Sinnes zu sein, einer Seele, dann sagt er, denkt und lebt so wie Jesus Christus. Und dann zeigt er ihnen, wie Jesus so hoch und erhaben war in seiner Herrlichkeit beim Vater, aber das nicht festhielt, sondern bereit war, alles fahren zu lassen und Schritt für Schritt, Stufe um Stufe bereit war, sich zu demütigen, alles aufzugeben, bis in den Tod. Und dann hat Gott ihn verherrlicht. Wir können auf unsere eigene Ehe verzichten, meint Paulus. Das dürfen wir. Ein Mann Gottes, den ich ebenfalls als Leitbild sehe, hat es so gesagt, sorgen wir nur für den Tod. Der Herr Jesus wird schon für die Auferstehung sorgen. Wir müssen nicht uns töten, wir müssen nicht in dieser Weise für den Tod sorgen, sondern wir müssen da bereit sein, bis in den Tod auf alles, das diesem Leben dienen könnte, zu verzichten. Es gilt, alles loszulassen. Paulus hat sich darin geübt. Und er selbst hat Jesus als sein Leitbild. Auch den ephesischen Christen hält er Jesus vor Augen als Leitbild. Und davon wollen wir heute Abend einmal etwas lesen und bedenken. Wer möchte, darf aufschlagen Epheser Kapitel 4, wo wir die Verse 20 bis 24 lesen wollen. Aber so lerntet ihr Christus nicht. Wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie ja Wahrheit in Jesus ist, abzulegen in Betreff des früheren Betragens den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, was bestimmt ist durch die trügenden Lüste, stets aber erneuert zu werden am Geiste eures Denksinnes und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Wie wird Jesus Christus uns zum Leitbild? Die ersten Leser dieses Briefes, sagt Paulus, hatten einiges gelernt und sie hatten einiges zu tun bekommen. Und auf diese Weise wurde Jesus ihnen zum Leitbild. Soll Christus unser Leitbild werden, so werden auch wir einiges zu lernen haben und dann auch einiges zu tun haben. Was gilt es nun zu lernen, wenn wir Jesus als Leitbild nehmen wollen? In Vers 20 heißt es, aber so lerntet ihr Christus nicht. Ganz einfach, in ganz kurzen Worten, aber gefüllt, sagt Paulus, es gilt, Christus zu lernen. Es heißt ihr nicht, über Christus etwas zu lernen oder über Jesus Christus viel zu lernen, sondern es heißt, Christus selbst zu lernen. Es gilt, die Person zu lernen, wie kleine Kinder, bevor sie anfangen zu lernen über den Kopf. Zunächst einmal saugen sie ihre Umwelt auf. Mit den Sinnen, die Gott ihnen geschenkt hat, sehen sie, hören sie, riechen sie, schmecken sie. Und wenn die Eltern da sind, wenn ein Kind treue Eltern hat, dann sind diese sofort und mehr ihre Bezugspersonen. Das heißt, in ihrem Sein, in ihrem Heranwachsen bezieht sich ihr Leben, ihr Inneres auf diese zwei Menschen. Sie orientieren sich unbewusst nach der Mutter und nach dem Vater. Und sie lernen die Stimmen kennen, sie lernen die Bewegungen der Stimme kennen, sie lernen die Gesichter kennen. Wenn ein Dritter oder ein Vierter oder ein Fremder in die Wohnung kommt, dann wissen sie um den Unterschied. Und sie wissen, wo die Mutter ist und sie wissen, wo der Vater ist. Und wenn ich dann ein solches Kind einmal befreunde und es kommt dann auch zu mir und einige Zeit auf dem Arm habe, mit einmal sieht es den Vater oder die Mutter und schon will es dorthin. Mit einmal, nee, dies war nicht der Papa. Und dann geht es wie ein Vogel, der stracks hin, wo fliegen will, zu der Mama oder zum Papa. Das ist die Bezugsperson. Man lernt inwendig, als Mensch kommt man von dort, und dadurch, dass man die Eltern so erlebt, Tag für Tag, wird dieses Bild, das schon in ihnen ist, ergänzt und sie werden geformt in das Bild ihrer Eltern. Und wenn es treue Eltern sind, Gottesfürchtige, dann ist das nur so zu wünschen. Sie lernen die Mutter, nicht von der Mutter, sondern sie lernen, nehmen die Art der Mutter auf. Sie lernen den Vater, nehmen sein Bild auf, reden so, wie er redet, tun so, wie er tut, ziehen seine Kleider bald an und wenn sie zu groß sind, die Schuhe. Aber das macht Spaß, einmal die Schuhe des Vaters anzuziehen. Sie folgen in diesen Fußstapfen. Sie gehen auf in diesen frühen Leitbildern. Schade, wenn wir sie enttäuschen, nicht wahr? Dass dieses Leitbild manchmal etwas verstümmelt wird. Das ist dann traurig, aber das müssen wir wohl alle erleben, früher oder später. Jesus selbst will gelernt werden. Dazu braucht es die Gemeinschaft mit ihm. Dazu braucht es, dass wir seine Stimme hören. Jesus spricht einmal davon, dass wer seine Stimme hört, der kommt zu ihm, der folgt ihm nach. Und ich frage mich, wie das wohl geschehen sein mag. Jesus kam oft in diese Welt, er kam in das Eigentum, er kam in seine Herde. In diesem Bild, das Jesus in Johannes 10 erzählt, heißt es, und die Schafe hören die Stimme und sie erkennen sie und sie folgen ihm. Wieso? Wir müssen bedenken, dass in diesem Bilde zunächst der Hirte nicht da ist. Aber er kommt zu den Schafen und wenn er kommt, erkennen sie seine Stimme. Das ist eine Beschreibung, eine bildliche Beschreibung von der Geschichte von Jesus. Wieso haben Johannes und Jakobus und Petrus und Nathanael und diese die Stimme Jesu erkannt und warum sind sie ihm sofort gefolgt? Was war da? Was haben sie erkannt bei ihm? Was zog sie sofort? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und man muss ja Kapitel 10 in dem Evangelium Johannes zusammenziehen zu Kapitel 9. Denn die Geschichte setzt sich einfach pausenlos fort. Und dort haben wir die Geschichte von dem Blinden, nicht wahr, der geheilt wurde. Und der aus der Herde Israels hinausgeworfen wurde. Und dann findet ihn der gute Hirte. In Johannes 6 hatte Jesus gesprochen von denen, die dem Vater gehören. Aber der Vater gibt sie seinem Sohn. Wie kamen sie überhaupt zum Vater? Jesus kam in die Welt und der Vater hatte schon einige. Und als Jesus dann bereit war, öffentlich zu dienen, hat der Vater ihm die gegeben, die er, die Jesu Nachfolger sein sollte. Wo hat der Vater sie bekommen? Dieser Frage nachzugehen, ist ein sehr interessantes Studium. Aber es hilft uns, es wird sehr praktisch für uns. Denn dann lernen wir zu verstehen, wie wichtig es ist, die Schrift zu lesen und zu kennen. Nicht nur einfach oberflächlich, sondern darin zu leben, sodass wir Gottes Stimme in der Schrift kennenlernen. Und das hatten diese jüdischen, diese Treuen Gottes, die ja im Rahmen des Alten Testamentes lebten, im Gesetz, in ihrer Bibel, das hatten die getan. Nicht alle Jünger waren Treue gewesen. Matthäus war ein Zöllner gewesen. Der war weit weg vom Fenster Israels. Aber einige waren dabei gewesen. Und die wechselten nur den Lehrer. Johannes und Andreas waren dem letzten Propheten Israels gefolgt. Und als dieser sagte, dort ist er, dann gingen sie von Johannes zu Jesus. Warum? Sie erkannten, dass diese Stimme die war, die sie hier kennengelernt hatten. Es brauchte gar nicht viel und dann merkten sie, das ist dasselbe, was ich hier erlebt habe. Da ist er, der Messias. Sie hatten ihn kennengelernt im Wort Gottes. Sie hatten die Stimme Gottes kennengelernt. Und sie hatten den Messias dort kennengelernt. Und als er kam, kannten sie seine Züge und seine Stimme. Und sind wie Schafe, die schon längst ihn zum Hirten hatten, denn er war ja der Hirte Israels, der Herr ist mein Hirte, so konnten alle solche sagen mit David. Und dann wechselten sie von ihren unmittelbaren Lehrern in Israel und gingen zu dem Gott, der geoffenbart war im Fleisch. Sie hatten Christus gelernt, schon bevor er da war. Es gilt also, die Person Jesu zu lernen. Und wenn wir Jesus zum Leitbild haben wollen, dann werden auch wir eifrig im Wort leben wollen, damit wir diese Person kennenlernen und übernehmen, aufsaugen, dass er unsere Züge bestimmt und wir seine Züge übernehmen. Wie lernt man Christus? Nun, Paulus sagt in Vers 21, wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet. Wenn ihr ihn hörtet. Es heißt nicht, über ihn hörtet. Es heißt nicht, dass ihr von ihm mal gehört habt. Sondern Paulus schreibt ganz gerafft, wenn ihr Jesus Christus gehört habt, dann lerntet ihr ihn, seine Stimme hören. Seine Stimme hört man im Wort. Wenn man ihm Gehör schenkt, und es braucht seine Zeit, das hat mein Vater mir gezeigt. Es braucht Zeit für die Gegenwart Gottes. Es braucht Zeit zu lernen, Gehör zu schenken. Es braucht Zeit, das Ohr wegzuholen von anderen Stimmen in dieser Welt. Stimmen des Alltags. Es braucht Zeit, sich zu sammeln und einmal hinzuhören, was sagt denn eigentlich mein Hirte? Was sagt denn mein Christus, mein Heiland, mir in diesem Wort? Wir sollten die Bibel so lesen, als wäre sie Gottes Wort und weil sie Gottes Wort ist, weil sie Christi Wort ist. Paulus schreibt an die Kolosser, lasst das Wort des Christus reichlich in euch, unter euch wohnen. Was ist das Wort des Christus? Die ganze Heilige Schrift. Was tut Jesus, wenn er den Emmaus-Jüngern helfen will, zu verstehen, dass was sie da erzählen nicht das Letzte ist? Was will er, was sagt er ihnen, wenn er ihnen deutlich machen will, dass er selbst der Auferstandene ist? Bevor er sich ihnen zeigt, geht er zum Wort Gottes. Denn wenn sie nicht daher kommen, dann werden sie nicht viel mit ihm anfangen können. Aber als er ihnen Jesus im Wort gezeigt hatte, dann war es für sie ein einfaches, ihn zu erkennen, als er sich dann zu erkennen gab. Was tut er? Er geht durch ihre Schriften und zeigt ihnen Jesus, den Messias. Und von diesen Schriften zeigt er, dass er leiden musste. Das hat Gott nicht überrascht. Das hätte auch sie nicht überraschen sollen. Das hätten sie erwarten sollen. Nicht nur hatte die Bibel das gesagt, sondern er selbst hatte es so deutlich gesagt, mit den einfachsten, deutlichsten Worten. Die hohen Priester werden ihn nehmen und sie werden ihn kreuzigen. Und er wird 3 Tage tot sein und dann wird er auferstehen. Es hätte wohl nicht deutlicher gesagt werden können. Aber alles das ging ihnen vorbei, an ihnen vorbei. Und sie haben es nicht fassen können, weil kein Ohr dafür war. Und jetzt tut er es noch einmal, nachdem er auferstanden ist. Jetzt sind sie empfänglich. Auch wir wollen empfänglich werden und unser Ohr an die Schrift legen und hören, was sagt denn mein Hirte? Wir wollen hörende Schafe seiner Herde sein. Denn das ganze Wort Gottes ist das Wort des Messias, des Christus, ist sein Wort von Anfang an. Denn Christus war der Gott, durch den die Welt geschaffen wurde. Wir haben also Christus sofort auf dem ersten Blatt der Bibel. Und dann heißt es, lasst uns Menschen machen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Aber das ist eindeutig ein Hinweis auf die Mehrzeiligkeit Gottes. Und da war Jesus dabei. Damals hieß er nicht so. Er war aber der, der kommen sollte. Ein Blatt weiter. Und wir lesen, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zerdrücken. Und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Da wird der Messias angesagt. Und so geht es weiter. Durch das Alte Testament. Ein Bild wird uns dort gezeichnet von dem Kommenden. Und dann ist er da, in denselben Zügen. Und man sieht ihn und erlebt ihn. Und dann geht er von ihnen. Aber er bleibt nicht fern von ihnen. Sondern er offenbart sich ihnen, er offenbart sich den Aposteln, wenn sie schreiben, wenn sie predigen. Und sie erweitern diese Züge. Die Züge bleiben dieselbe, aber sie werden deutlicher noch in den Briefen, die dann folgen. Noch deutlicher, wenn wir die Offenbarung lesen. Und so wird das Bild von Jesus Christus vollständig und wir haben in der ganzen Schrift das Wort des Christus. Und wenn wir Christus als Leitbild bekommen wollen, dann wollen wir ihm unser Ohr schenken, dann wollen wir ihn im Wort Gottes sehen. Der Apostel fährt fort und sagt, man lernte Christus, wenn man in ihm gelehrt wurde. Es gilt also zunächst, in ihm zu sein. Wenn ihr in ihm gelehrt wurdet, dann lerntet ihr Christus. Und dann ist Christus das Leitbild für unser Leben in dieser Welt. Denn darum geht es in diesem Text. Das ganze Umfeld dieses Textes hat mit unserem Leben in dieser Welt zu tun. in der Gemeinde, in einer gemischten Welt von guten und bösen Menschen. Hier haben wir innerhalb dieses Textes das Leitbild. In ihm gelehrt. Wenn man in Jesus gelehrt werden will, dann wird man wohl in Jesus hineinkommen müssen. Wenn man heute Abend in diesem Saal die Verkündigung hören wollte, dann wird man wohl in diesen Saal hineingekommen sein müssen. Wer in Christus gelehrt werden will, der muss zu Jesus kommen und sich rufen lassen und in Christus Wohnung nehmen. Er ist groß genug, um uns alle zu enthalten. Jesus ist nicht nur so groß, wie sein Körper war. Er ist auferstanden mit einem menschlichen Körper, mit einem verherrlichten, aber es war ein menschlicher Körper. Er bleibt in alle Ewigkeit Menschensohn. Aber als Gott ist er der Unendliche und Allgegenwärtige und also größer als sein Körper. An diesen Jesus sind wir angeschlossen. Wir sind in ihm. Seitdem der Heilige Geist kam, als wir uns bekehrten, und unser Leben mit ihm vereinte, sodass wir zusammengewachsene wurden im Glauben, in der Heilswende. Und dort fangen wir erst an, wirklich zu lernen. Über Jesus hatten wir schon vorher gehört. Aber jetzt lernen wir wie neugeborene Kinder Christus selbst und übernehmen ihn in unserem Wesen. Wir saugen ihn auf mit unseren Ohren, mit unseren Augen, wenn wir ihn sehen in der Schrift. Es gilt also zuerst in ihm zu sein. Und dann gilt es, in Gemeinschaft mit ihm zu lernen. Ich hatte Studenten in Basel, als ich an der Hochschule dort war, die gern ihre Professoren besser hätten kennengelernt. Es hat mich tief bewegt, dass sie dieses Verlangen meldeten. Nicht jeder der Lehrer war dafür offen, aber meinerseits muss ich sagen, das hat mir gefallen. Und auch ich hätte noch gern mehr Gemeinschaft gehabt mit den Studenten. Aber die Zeit und die Gelegenheiten waren begrenzt. Aber hier und da durfte das geschehen. Die Studenten kamen später einmal, nachdem dieser Wunsch gemeldet war, später kam einer auf mich zu und sagte, wir sind einige, die möchten gern einmal sich zusammensetzen mit Ihnen und einige Gespräche führen. Und dann haben wir miteinander gesprochen, wie was verwirklicht werden könnte. Dann haben wir uns längere Zeit, ich denke, es war einmal im Monat getroffen, an einem Sonntagabend. Wir fingen vielleicht so 7 Uhr an. Meine Frau hatte einige Erfrischungen parat für später. Und so fühlten sie sich zu Hause und wir haben Gespräche geführt, diskutiert über verschiedene Themen. Einer von ihnen war dann der Sprecher, hat das dann unter ihnen organisiert, war die Verbindungsmann mit mir. Und sie haben Themen gewünscht, das eine Mal war es dieses Thema, das andere Mal das. Und so lernten sie in Gemeinschaft mit ihrem Lehrer. Das geht nicht so, dass man einfach so in die Gegenwart kommt und dann hört man so einige Worte und dann geht man wieder weg. Nein, es braucht Zeit mit einem Lehrer, wenn man wirklich lernen will, was er sagt. Es macht einen großen Unterschied im Lernen, wie viel Zeit ich mit der Person, die lehrt, verbringe. Wenn ihr in Christus gelehrt wurdet, nicht nur in ihm sein, sondern in Gemeinschaft mit ihm, das will diese Formulierung uns sagen. Wir pflegen Gemeinschaft, wir antworten, wenn wir etwas gelernt haben, wir sagen Danke oder das tut mir leid, Herr, jetzt bin ich korrigiert worden und so weiter. Wir lernen, die Bibel betend zu lesen, antwortend zu lesen. Und wenn wir da unterwegs sind, fallen uns Worte Jesu ein oder Worte Gottes, die ja alle Worte Jesu sind. Und dann können sie Anlass zur Gemeinschaft mit Jesus sein. Und so kommen wir vorwärts in unserem Lernen von unserem Leitbild. Gemeinschaft mit ihm. Und dann bedeutet dieser Ausdruck ferner, dass wir es, Entschuldigung, es gilt von Menschen zu lernen, die in Christus sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das es ist, was Paulus hier auch meint. Nicht nur persönlich. Ich habe versucht, mich darin zu üben, zu erwarten, von irgendeinem Christen etwas zu lernen. Sintemal, ich weiß, wenn jemand in Christus ist, dann teilt sich Jesus ihm früher oder später mit in seinem Wort. Er lernt in seinem Christenleben und er lernt etwas, das Gott durch ihn mir geben will. Es gibt keine Solo-Christen letzten Endes. Gott mag einen und den anderen einmal in die Wüste, in die Einsamkeit führen, für längere Zeit, aber das ist höchst unnormal. Immer wieder führt uns Gott in die Gemeinschaft mit anderen. Und das Normale, das Wünschenswerte ist, dass wir ständige Gemeinschaft haben, dass wir unser Leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit Christen ist. Und dass die Lehrer dieser Gemeinschaft der Christen unsere Lehrer sind. Die ephesischen Christen hatten solche Lehrer. Paulus kannte sie. Er hatte mit ihnen gesprochen. Er hatte sie unterwiesen. Er hat noch ganz besonders Abschied von ihnen genommen. Und er sagt, ihr werdet Christus selbst lernen, wenn ihr von diesen Brüdern über Christus lernt. Wenn ihr in ihm von denen lernt, die auch in ihm sind. Wir lernen persönlich von unserem Herrn, weil wir in ihm sind und in ihm Gemeinschaft haben. Und wir lernen von anderen, die in ihm sind. Und wir sind Brüder und Schwestern in Christus. Und das sind nicht nur die Lehrer, die sind es in erster Linie. Denn Jesus hat sie eingesetzt, Kapitel 4, Vers 11, in diesem Kapitel, als unsere Lehrer. Aber das tut er, damit jeder von uns in einem gewissen Maße vorbereitet wird, um anderen zu helfen, auch sie zu lehren. Von den Christen, die den Hebräerbrief bekommen, erwartet Gott, dass jeder von ihnen imstande ist, in kleinem oder in größerem Maße Brüder und Schwestern zu lehren. Das muss nicht von dieser Kanzel aus geschehen. Das kann ein Satz in einem Gespräch sein. Und ich nehme ihn auf, ja, das ist wirklich so. Und dann bekomme ich Lehre. Jeder von uns sollte bereit sein, weiterzugeben das, was der Herr ihm gegeben hat. Und jeder von uns darf bereit sein, von jedem anderen Christen, und sei er noch so jung im Glauben, zu lernen, wenn der Herr das so führt. Diese Christen lernten Christus, wenn sie in Christus gelehrt wurden. Er gibt noch eine weitere Antwort. Er sagt, wie ja Wahrheit in Jesus ist, so lernt man Christus, so hört man Christus, so wird man in ihm gelehrt, wie ja Wahrheit in Jesus ist. Das ist eine etwas fremde Formulierung, so sprechen wir nicht jeden Tag. Aber umso mehr wollen wir hinhören, und uns fragen, was will der Apostel Paulus damit sagen? Wir lernen Christus, wenn uns klar ist, dass Christus die Wahrheit ist und in Christus die Wahrheit ist. Welche Wahrheit? Letztlich alle Wahrheit. Das hat der Wissenschaftler und echter Christ Blaise Pascal gelernt. Christus, Jesus Christus, ist das Ziel und die Mitte aller Dinge. Alles, was er lernte an Wissenschaftlichem, fand er letztlich verbunden mit seinem Herrn Jesus Christus. Er war der Schöpfer. Und wenn er die Welt studierte, dann sah er in ihr die Züge seines Herrn. Alle Wahrheit kommt von Jesus Christus. In ihm findet sie ihren Gipfel, ihren gemeinsamen Punkt. Denn alle Wahrheit ist letztlich eine Wahrheit. Sie widerspricht sich nie. Aber wir verlassen die Wahrheit, die mit dieser geschaffenen Welt zu tun hat, und gehen über zu der geistlichen Welt, von der eigentlich diese Wahrheit kommt. Denn das Materielle kommt aus dem Geistlichen, so hat Gott es geschaffen. Bevor er überhaupt an diese Welt geschaffen hat, hat er an uns gedacht, hat er an Jesus gedacht, hat er an das große Heil gedacht, das er zu Wege bringen wollte. Wenn ihr wisst, wenn es euch klar ist, dass Wahrheit in Jesus ist, wenn uns das klar ist, dass die ganze Fülle dessen, was Gott für uns hat, in dem verborgen ist, in dem geortet ist, der Gott als Gott Mensch wurde. Wenn wir mit Paulus oder wenn wir aus dem Kolosserbrief lernen, dass die Fülle Gottes, die er für uns hat, in Christus leibhaftig ist, das heißt, in Christus als Mensch gewordenem Gott ist, dass er die Verpackung dessen ist, was Gott uns geben will. Wenn uns das klar ist, dann müssen wir zu Jesus kommen, wenn wir von Gott lernen wollen. Denn er ist die Tür. Er ist der Schlüssel. Durch ihn kommen wir zu Gott und seiner Wahrheit. Er ist das Licht. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Und niemand kommt an Gott überhaupt ran, außer durch Jesus Christus. Und wenn wir Christus lernen wollen, dann muss uns klar sein, dass in ihm Wahrheit ist. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über das Heil, das er uns zur Verfügung stellen will, die Wahrheit, die Christus in die Welt sandt und so weiter. Christus ist das Evangelium. Nicht nur bringt er Lehre über Gott. Christus ist das Evangelium, das Paulus predigt. Und wenn er Evangelium predigt, dann predigt er Christus. Philipper Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1. Ihn verkünden wir, sagt er, Vers 26 dürfte es sein, 25. Weit und breit, hin und her, wo immer hingeht, um jeden Menschen zu rufen und eines Tages ihn vor Gott als angekommen hinzustellen. Das ist sein Ziel. Er geht auf den Marktplatz in Athen und spricht Menschen an, in der Hoffnung, sie zu Jesus zu führen und Jesu in die Ähnlichkeit Jesu zu führen. Christus Ähnlichkeit ist sein Ziel, schon in der Evangelisationstätigkeit. Dieses Ziel sieht er als ein mögliches, das zu verwirklichen ist, später, wenn sie zur Gemeinde kommen und dann wachsen in der Heiligung und so weiter. Das ist die Linie. Aber es muss klar sein, für uns, die wir Gottes Wort verkünden, dass diese Wahrheit Gottes zum Heil der Menschen in Christus verkörpert ist. Und dann können Menschen die Wahrheit erfahren. Christus wird gelernt, wenn wir die Wahrheit von Christus, von ihm her bekommen. Aber das muss klar sein, dass in ihm die Wahrheit ist. Und es muss auch klar sein, dass er bestimmt, was Wahrheit ist, dass er der Herr ist, auch über das, was wir an Wahrheit auffassen, als Wahrheit auffassen. Darüber gilt es auch, etwas nachzudenken. Aber ich denke, jetzt könnten wir eine Pause einlegen.